Eiserne Flöte Nummer 70. Chao Chus Wohnstätte. Eines Tages besuchte Chao Chu Yun Shu, der zu ihm sagte: Warum lasst ihr euch in eurem hohen Alter nicht endgültig irgendwo nieder? Wo ist der Ort für mich? Fragte Chao Chu. Hier auf dem Berg gibt es eine alte Tempelruine, meinte Yun Shu. Warum lebt denn ihr nicht dort? Fragte Chao Chu. Yun Shu antwortete nicht. Später besuchte Chao Chu Chu Yu, der ihn fragte: Warum lasst ihr euch in eurem hohen Alter nicht irgendwo nieder? Wo ist der Ort für mich? Fragte wiederum Chao Chu. Kennt ihr nicht euren eigenen Platz für euer Alter? Gab Chu Yu zurück. Daraufhin sagte Chao Chu: 30 Jahre lang habe ich Pferde geritten, aber heute hat mich ein Esel abgeworfen. Setzt euch bitte bequem hin, wenn ihr wollt. Ciao, Chu. Wird gefragt, warum lasst ihr euch in eurem hohen Alter nicht endgültig irgendwo nieder? Chao Chu ist der chinesische Name für Joshu, wie wir ihn meistens kennen, weil wir die Koansammlungen mit den japanischen Namen benutzen. Und Joshu ist einer der wichtigsten Zen-Meister, vielleicht der wichtigste. Gäbe es vielleicht noch ein paar andere Kandidaten, aber er spielt auf jeden Fall ganz oben mit in der ersten Liga. Top 3. Und obwohl Joshu diese große Anerkennung genießt in Zen-Kreisen, nicht nur im Zen-Kreis, sondern allgemein in Zen-Kreisen, ist das wohl nicht immer so gewesen. Denn wenn man sich die Koans anguckt, in denen Joshu mitspielt, dann ist es oft so, dass die Leute ihn offensichtlich unterschätzen. Der war wahrscheinlich nicht besonders groß, entsprach nicht den Vorstellungen, die man davon hatte, wie so ein Erleuchteter aussieht. Vielleicht so ein kleines, etwas verhutzeltes Männchen. So Yoda vielleicht. Nur etwas andere Ohren. Und war weit berühmt, weit bekannt. Auch aufgrund seiner Geschichte. Er ist schon als sehr junger Mönch, also als sehr junger Mensch Mönch geworden und hat seine Zen-Ausbildung begonnen als Teenager und hat Jahrzehnte unter seinen Lehrern geübt, zuerst unter Nanzen. Und als er dann nach Jahrzehnten damit fertig war, mit seiner formalen Ausbildung, hat er nicht das getan, was die meisten Leute dann getan haben, dass sie sich dann halt einen eigenen Wirkungsplatz gesucht haben, sondern ist weitere Jahrzehnte durchs Land gegangen und hat alle möglichen anderen Zen-Meister getroffen, um seine Erfahrung zu prüfen oder reifen zu lassen. Also ein Mensch, der an sich selbst auch sehr hohe Ansprüche hatte, dem so eine seichte Erfahrung nicht genügt hat. Das ist aus unserer Perspektive schon interessant, dass jemand 30 Jahre bei Nanzen verbringt und das als zu seichte Erfahrung abtut. Aber das ist eben auch das Besondere an Joshu. Das kennen wir von anderen Meistern eben auch nicht. Die sind irgendwann fertig mit ihrer formellen Ausbildung und dann gehen sie auf irgendeinen Berg und fangen dann an, da zu wirken. Es war durchaus üblich, dass man einige Zeit auf der Wanderschaft verbrachte, aber nicht Jahrzehnte, wie Joshu. Und das ist eben auch der Hintergrund dieser Frage. Das heißt, Joshu ist jetzt schon irgendwie in den 70ern oder 80ern im Lebensalter und ist immer noch unterwegs und rennt da durch die Gegend. Und seine sesshaften, etablierten Kollegen fragen ihn immer: Was ist eigentlich los mit dir? Warum lasst ihr euch in eurem hohen Alter nicht endgültig irgendwo nieder? Hast du immer noch nicht genug? Weißt du jetzt nicht, wo du hin musst? Wieso rennst du hier immer noch rum? Bist du nicht irgendwann mal fertig mit deiner Suche? Muss doch irgendwann mal genug sein. Was treibt dich eigentlich immer noch rum? In diesen Fragen schwingt natürlich Zweifel. Also jemand, der immer noch nach so langer Zeit hin und her läuft, der immer noch sucht, der hat ja offensichtlich nichts gefunden. Also sieh mal zu, dass du deine lange Suche endlich mal beendest und heimfindest. So kann man diese Frage verstehen, die ihm immer wieder gestellt wird. Joshu antwortet: Wo ist der Ort für mich? Und Yunshu sagt: Hier auf dem Berg gibt es eine alte Tempelruine. Wenn irgendjemand euch fragt, wo ihr wohnen könnt, und ihr schlagt ihm vor, das ist so ein alter Schuppen, dann ist es nicht besonders einladend. Das ist despektierlich, das ist nicht wertschätzend. Also er schlägt ihm nicht vor, es gibt einen nagelneuen Tempel, der gerade eingeweiht wurde und jetzt noch einen Meister sucht. Nee, da gibt es so eine alte, verfallene Ruine. Da passt du übrigens super rein. Das ist das, was er eigentlich sagt. Und deswegen antwortet Joshu: Warum lebst du denn nicht da? Wer ist denn hier die alte Tempelruine? Weil du die ganze Zeit gedacht hast, du bist fertig und du hast deinen Platz schon gefunden. Deswegen bist du weiter fortgeschritten im Zen als ich, meinst du? Eigentlich gehörst du in diese alte Ruine. Dein Zen ist begrenzt, du hast irgendwann gesagt, es ist genug, es hat keine Tiefe. Eigentlich gehörst du in diese Ruine, wo dich nicht so viele Leute sehen, wo du keinen Schaden anrichtest. Und Yunshu antwortet nicht. Offensichtlich ist das so eine Art Sport geworden, Joshu das zu fragen. Denn später fragt Chuyu ihn das auch wieder. Genau das Gleiche. Warum lasst ihr euch in eurem hohen Alter nicht irgendwo nieder? Und weil Joshu diese Frage nicht das erste Mal gestellt wird, hat er eben auch herausgefunden, wie er diese Dharma-Gefechte, die an ihn herangetragen werden, fortführen kann. Gleiche Eröffnung. Gleiche Frage. Also wieder seine Gegenfrage. Wo ist der Ort für mich? Und Chuyus Antwort könnte man sagen, seine Entgegnung ist besser. Statt jetzt irgendwie zu beschreiben, wo Joshu, Chaochu hin sollte, hingehört seiner Ansicht nach, dreht das einfach um und sagt, weißt du das nicht? Weißt du nicht, wo du hingehörst? Wie soll ich dir das sagen? Das heißt, anstatt sich darauf einzulassen, ihm irgendeinen Ort zuzuweisen, woraufhin Joshu ihm Begrenzung vorwerfen könnte, wendet er eigentlich Joshus offene Frage als Waffe gegen ihn selbst an, indem er die gleiche Frage zurückstellt. Joshu fragt, was ist der Ort für mich? Und Chuyi sagt, weißt du das nicht? Weißt du nicht, wo du hingehörst? Warum suchst du sowas? Deswegen dann am Ende, 30 Jahre lang habe ich Pferde geritten, aber heute hat mich ein Esel abgeworfen. Das heißt, über lange Zeit habe ich gelernt, diese Dharma-Gefechte zu bestehen, mit diesen Fragen umzugehen, und zwar von großen Meistern, Pferde. Heute hat mich ein Esel abgeworfen. Eigentlich ist Chaochu das Gleiche passiert, was normalerweise den Leuten mit ihm passiert ist. Er hat seinen Gegner in diesem Dharma-Gefecht unterschätzt mit seiner Frage. So kann man diese Geschichte deuten, auf jeden Fall. Die Frage ist also, um die es geht, was ist Chaochus Wohnstätte? Wo soll er sich niederlassen? Das betrifft natürlich nicht nur Chaochu, sondern auch uns. Wo sollen wir uns niederlassen? Was ist der richtige Ort für uns? Ich habe hier als Lesezeichen zum Beispiel das Oseshin Schedule aus Asendorf. Also kleine Zettel, die werden da verteilt und da steht das Tagesprogramm drauf. 3:30 am wake up, um 3:30 Uhr aufwachen, 3:50 Uhr on cushion auf dem Kissen. 4 Uhr, Choka, Han, Sazen, Kin hin. Also wie uns, wie bei uns, aber nicht so nett wie bei uns. 5 Minuten vorher, sondern 10 Minuten vorher auf dem Kissen. 5 Uhr, Sanzen. 7 Uhr, Frühstück. Tägliches Aufräumen. 8 Uhr, Tee mit Roshi. Wenn man Glück hat, am richtigen Tag zu sein, weil es gibt verschiedensprachige Gruppen. Und also es gibt eine deutschsprachige, es gibt eine polnische und so weiter und so fort. Und einmal während dieses Wochensessions kommt man dann in die Gruppe, wo man mit dem Roshi zusammen Tee trinken kann, mit dem sprechen kann. 8:50 Uhr auf dem Kissen, 9 Uhr Sazen, 11 Uhr Mittagessen, Pause. 12:50 Uhr auf dem Kissen, 1 Uhr Dharma Talk, also Vortrag, Teisho. Sehr lang. Gar nicht deswegen, weil da inhaltlich so viel drin ist, sondern einerseits, weil er auf Japanisch redet und man die Hälfte also sowieso nicht versteht. Und andererseits, weil das, was er erzählt, eben auch nicht die Hälfte ist dessen, was letztendlich dann rüberkommt in der Übersetzung, sondern viel, viel, viel mehr. Das liegt einfach daran, glaube ich, dass Japanisch nicht so eine Dichte hat wie Deutsch. Deutsch hat eine geringere Dichte als Englisch, aber Japanisch ist einfach so ganz, 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 ganz viele Worte. Das heißt, er spricht dann ungefähr 10 bis 15 Minuten am Stück und Shoei übersetzt das dann in 3 Minuten. Und es ist nicht so, weil sie irgendetwas vergisst. Also sie schreibt das mit und sie kann garantiert ausreichend gut Japanisch, um das korrekt wiederzugeben. Aber man hört dann halt 10 Minuten. Und dann ein ganz kurzer, zwei Sätze. Roshi sagt, wir sollen immer wach sein. Also aufgrund dieser Tatsache ist dieser Dharma-Talk sehr lange. Man sitzt da. Die überwiegende Zeit versteht man nichts, wenn man kein Japanisch kann. Und es zieht sich sehr in die Länge. Das geht dann bis 2:30 Uhr. Zazen. Um 3 Uhr, also um 15 Uhr, Long Kin Hin. Das heißt, da macht man Kin Hin draußen. Über eine Stunde oder sowas. Zusammen marschiert er ein paar Kilometer durchs Gelände. Oder macht alternativ irgendwelche Qigong-Übungen. Um 16 Uhr Abendessen, Pause. 17:50 Uhr wieder auf dem Kissen. 18 Uhr ein besonderes Highlight. Golden Hour Zazen. Die goldene Stunde des Zazen. Eine Erfindung von Harada. Und er sagt, das ist die beste Zeit, so gegen 18 Uhr, wo man mal ein bisschen länger sitzen kann. Ein bisschen länger sitzen heißt eine Stunde am Stück, ohne sich umzusetzen, nicht wie bei uns bei Yasa, eine Stunde am Stück. Natürlich mit den notorischen 10 Minuten vorher auf dem Kissen, also es sind 70 Minuten. Und das ist die goldene Stunde des Zazen. Es kann ziemlich lang werden, ist aber nicht so schlimm, wie man vielleicht denkt, sondern es wird dafür gesorgt, dass das jeder irgendwie durchhalten kann. Das heißt, es gibt spezielle Sitzvorrichtungen, könnte man sagen. Man sitzt ja so auf Podesten wie in Japan, erhöht. Und dann gibt es so Dinger, die so ein bisschen aussehen wie große Holzschuhe. Die stehen unterhalb dieser Podeste auf dem Boden. Das heißt, da kann man die Füße reintun. Das heißt, man kann statt im halben Lotus-Sitz oder Viertel-Lotus-Sitz oder sonst was mit abgeknickten Beinen da sitzen, wie als wenn man auf einem Stuhl sitzt. Aber trotzdem, 70 Minuten sind 70 Minuten. Fühlt man. Danach ist dann Sanzen, was bei uns Doksan wäre. 9:30 Uhr. Sarei ist bei denen was anderes als bei uns. Das ist bei denen keine Teezeremonie, sondern es ist eher so eine Bewirtung mit Leckerli. Da gibt es dann immer irgendeine Ankündigung erstmal. The donation of the day comes from. Das heißt, irgendjemand hat es gespendet, die Schwester des Roshi oder irgendeine Ortsgruppe der vielen Gruppen, die zur One Drop Sendo gehören. Das sind irgendwelche Süßigkeiten, die werden in so einer Kiste durchgegeben. Jeder nimmt sich etwas raus, Peace Take Two oder sowas, je nachdem, wie viele da sind. Das verzehrt man dann zusammen in der Sendo, dieses Leckerli, und dazu gibt es dann irgendwie keinen Tee, sondern irgendwie, also kein Grüntee, sondern irgendein Kräutertee, Melissentee oder weiß ich nicht, irgendwie sowas. Salbeitee. Dann werden noch Sutras rezitiert und dann ist um 21:30 Uhr schon Schluss. Also früher als bei uns. Wenn man das erste Mal da ist, denkt man, oh cool, schön früh. fängt zwar früh an, aber ist ja doch überraschend früh Schluss. Und Yasa gibt's nicht. Yasa gibt's nicht wie bei uns. Yasa ist bei uns ja Teil des Pflichtprogramms. Das ist aber wirklich freiwillig. Und jeder kann selbst entscheiden, in welchem Umfang er oder sie Yasa machen will. Entweder in der Sendo oder man verteilt sich da irgendwie auf dem Gelände. Das heißt, das Ganze ist nicht formal, sondern man wird ermutigt, ja, ich will nicht sagen genötigt, ermutigt. Man wird ermutigt, aus eigener Kraft mehr zu tun, als das Pflichtprogramm ist. Harada sagte dazu, you never get enlightened if you follow a schedule. Ihr werdet nie befreit, wenn ihr am Programm folgt. Ihr müsst mehr tun. Das reicht nicht. Nie, nie, nie. Also, Asendorf ist auch eine Wohnstätte. Eine andere als hier. Diese Session hier ist natürlich auch eine Wohnstätte für uns. Beides temporäre Wohnstätten. Wir sind nicht dauernd auf einem Session. Und so intensiv, wie zum Beispiel auch in Dasendorf praktiziert wird, auch da dauert ein Session immer nur eine Woche. Und es ist auch so, zwischen den Sessions wird das Ganze zwecks da abgebaut. Also das ist nicht wie ich das im Hokuji kannte, dass das Kloster immer da ist, immer die gleiche Erscheinungsform hat, sondern sobald das Session zu Ende ist, wird die ganze Sendung zusammengepackt und eingelagert sozusagen. Und bevor ein Session wieder anfängt, wird die halt ausgepackt. Die machen dann extra ein Vorbereitungssession, das Wochenende vorher, wo die ganzen Helfer und Helferinnen dann das Session vorbereiten. Also auch da, in dieser Wohnstätte, ist keine Beständigkeit. Es ist nicht dauernd, dieses Kloster. Wir suchen natürlich immer so etwas wie eine feste Wohnstätte. Wir suchen einen Ort, wo wir uns niederlassen können und dauerhaft sein können. Und wir stellen uns immer vor, dass das so etwas gäbe, ein Ideal, wie es sein sollte, wo wir irgendwann hin müssen, wo wir dauerhaft bleiben können. Wenn wir zum Beispiel auf ein Wochensession gehen und vielleicht nach ein paar Tagen Geschmack, Gefallen daran finden, so nach 3-4 Tagen, wenn der Schmerz nachlässt, die Müdigkeit aber auch nicht mehr so schlimm ist und man in diesen Rhythmus reingefunden hat und erstmal so dieser Gedanke aufkommt, eigentlich ist das ja gar nicht so schlimm. Ich muss mich hier um nichts kümmern. Ich kann mich über wirklich sehr kleine Sachen freuen, die mir normalerweise nie reichen würden, dass ich nach dem Samu mich da draußen hinsetzen kann und einen Kaffee trinken kann. Wie fantastisch. Wir kriegen alle jeden Tag unseren Kaffee oder machen ihn uns sogar selbst. Aber wir können das normalerweise nicht wertschätzen. Wenn wir hier sind, auf so einem Session, haben wir auf einmal das Gefühl, dass wir ein total tolles Geschenk kriegen. Und vielleicht verstehen wir irgendwann, dass es etwas mit der Einfachheit und dieser veränderten Lebensweise, die wir hier üben, zu tun hat. Also falls es dazu kommen sollte, dass man denkt, dass das ja eigentlich auch ganz schön ist auf so einem Session, dann kommen wir vielleicht dahin, dass wir sagen, ich müsste dauernd auf einem Session sein. Meine normale Wohnstätte, da wo ich normalerweise wohne oder zu Hause bin, das ist eigentlich nicht richtig. Da kann ich eigentlich gar nicht glücklich werden. Ich muss woanders hin. Die Bedingungen zu Hause sind nie dazu geeignet, dass ich wirklich glücklich werden könnte. Ich brauche einen besonderen Ort, ich brauche eine besondere Wohnstätte. Wir suchen nicht nach einer alten Ruine, bestimmt nicht, sondern wir suchen meistens, wenn wir in diesem Modus sind, nach einem Ort, wo wir spirituell wachsen können. Und das ist natürlich nicht zu Hause, weil zu Hause hat es ja nicht geklappt, sondern das ist auf dem Sesshi. Und eigentlich müsste das Sesshi die ganze Zeit sein. Das ist dann so die Vorstellung, dass wir ins Kloster wollen. Hat man meistens in jüngeren Jahren oder am Anfang und vielleicht auch bevor man das erste Mal wirklich in einem Kloster war. Aber das ist dann so eine Fantasie, das müsste toll sein, wenn ich die Chance hätte. Ja, anderen Leuten geht das vielleicht so gut, bei mir lässt sich das leider nicht einrichten, aber wenn ich das hinkriegen würde, wenn ich in so ein Kloster gehen könnte, dann würde echt was passieren. Dann könnte ich wirklich frei werden. Das wäre wirklich fantastisch. Diese Wohnstätte suchen wir vielleicht. Es gibt noch viele andere Wohnstätten, die man vorher gesucht hat. Vielleicht auch nicht so richtig gefunden hat. Bevor man auf den spirituellen Trip kam, hat man vielleicht gedacht, dass man beruflich erfolgreich werden will. Oder sich selbstständig machen will, was auch beruflich erfolgreich ist. Oder einfach allgemein Anerkennung finden will in der Position, in der ich bin. Irgendeinen Punkt erreichen, wo ich mich wohlfühle, weil das da so toll ist. Und auf dem Weg, in den spirituellen Weg, haben wir vielleicht schon mitgekriegt, das ist eigentlich eines seiner Kennzeichen, dass es diesen Ort in der materiellen Welt nicht gibt. Das ist der Beginn des spirituellen Weges, dass man sagt, diese Wohnstätte gibt es nicht in der materiellen Welt. Es gibt keinen Job, der mich so zufriedenstellt, dass ich daraus heraus dauerhaft glücklich werde. Es gibt auch nicht die Idealbeziehung, die das bewirken würde. Es gibt auch nicht das Anwesen, was ich erben könnte, was mich so glücklich macht. Das, was mir das Gefühl gibt, nicht zu Hause zu sein, hat nichts mit der materiellen Welt zu tun. Obwohl das so ist, transportieren wir einfach nur das, unsere Wunschheimstatt aus der materiellen Welt rüber in die spirituelle Welt. Und dann werden aus Bumtis und Asendorfs und Hokujis oder wie heißt das, Antaiji, Orte, die unsere letzte Wohnstätte sein könnten. Gemein ist die natürlich allen, dass sie nicht da sind, wo ich gerade bin. Dass sie quasi nicht erreichbar sind. Ärgerliche Sache, werde ich nie hinkommen. Und darüber kann man dann die ganze Zeit mit sich selbst hadern. Dann fragt man seinen spirituellen Lehrer danach, ob man das nicht machen sollte, ob der nicht einen Tipp hätte. Ramana Maharshi wird es oft gefragt, ob man sich nicht dauerhaft zurückziehen sollte in die Berge, so wie er das nämlich getan hat. Wissen ja auch alle, dass er das getan hat. Ob sie das nicht auch tun sollen. Und eigentlich hat er immer nur zwei Antworten darauf. Die eine ist, das braucht man nicht, weil das, was du vermeiden willst, beziehungsweise das, was dich unglücklich macht, das ist dein Ego und das nimmt sofort den Beifahrersitz, wenn du ins Kloster fährst. Das ist immer mit dabei, das kommt als erstes mit, keine Sorge. Und das andere, was er fragt, ist, Wenn du dir wirklich sicher bist, dass das für dich das Richtige ist, warum fragst du mich? Das ist der Unterschied bei ihm. Er hat niemand gefragt. Niemand hätte ihn aufhalten können. Er hat das gemacht, weil es für ihn vollkommen klar war, dass das sein Weg ist. Das heißt, bei ihm war das kein Ausdruck eines Zweifels, sondern es war ganz im Gegenteil der Ausdruck eines vollkommenen Entschlusses. Bei uns ist es meistens der Ausdruck eines Zweifels, und zwar wortwörtlich Zweifel. Zweifel enthält zwei, Dualität. Das heißt, ich bin immer an zwei Orten gleichzeitig mit meinen Wünschen, mit meinen Vorstellungen, mit meiner Selbstwahrnehmung. Der eine Ort ist immer der, wo ich gerade bin, und der andere ist mein Idealort. Das Kloster, das Sesshin und so weiter und so fort. Das heißt, bei uns bewirkt diese Vorstellung, dass es diese Wohnstätte irgendwo anders gibt, eigentlich nur, dass wir uns schwächen. Dass wir uns selbst nicht mehr zutrauen, frei sein zu können, weil uns ja die richtige Wohnstätte fehlt. Hätten wir die, wäre alles okay, aber das ist leider gerade nicht möglich. Also kann ich auch nicht frei sein. Dumm gelaufen. Wenn man einige Sessions gemacht hat, dann kommt es vielleicht dahin, dass man ein paar Sachen über Sessions lernt, die man am Anfang nicht verstanden hat. Eine Sache ist, Sessions funktionieren nicht so, wie man denkt, dass sie etwas endgültig umdrehen. Und die Vorstellung, die ich früher immer hatte, ist, ich muss in das Session reingehen und dann komme ich da in so einen komischen Modus, nennen wir jetzt mal befreit, erleuchtet oder wie auch immer. Das schaltet dann so um und den muss ich dann einfach nur beibehalten. That's it, das ist alles. Und ich muss gar nicht wieder rauskommen, das bleibt dann so. Und wenn es beim ersten Mal nicht geklappt hat, dann habe ich vielleicht noch irgendwas falsch gemacht, war ich vielleicht nicht tief genug drin. Muss ich mich halt noch ein paar Mal anstrengen. Irgendwann erreiche ich diesen Punkt, wo es dann so umklickt. Und dann gibt es keinen Weg mehr zurück. Dann bleibe ich immer in diesem wunderbaren, freien Zustand, den ich beim Session erlebt habe. Also muss man einfach nur lange genug zu Sessions gehen. Und auf den Session passiert das dann irgendwann, Schritt für Schritt. Man kommt immer weiter und irgendwann hat man das dann erreicht und dann kümmert einen der ganze Alltag, die Zeit dazwischen nicht mehr, weil man ja in diesem Session-Modus drin bleibt. Das ist einfach nicht meine Erfahrung, obwohl ich jetzt schon viele Sessions gemacht habe. Das kann natürlich daran liegen, dass ich irgendwas falsch gemacht habe. In dem Fall solltet ihr euch auf keinen Fall daran orientieren, was ich mache. Wenn ihr also irgendwie mal diesen Trick rausfindet, wie man endgültig den Schalter umlegt wegen des Sessions, sodass es nicht wieder zurückgeht, bitte schreibt mir auf, wie das geht oder erzählt mir das. Ich wäre sehr daran interessiert. Aber ich glaube, es geht nicht. Und ich glaube, es geht auch gar nicht darum. Sondern genauso entscheidend ist, dass das Session irgendwann vorbei ist und das normale Leben wieder in meine Realität rein diffundiert. So, das merken wir jetzt, wenn das Session zu Ende geht. Die Konzentration ist nicht mehr so stark. Unser Geist richtet sich schon in Schichten ein bisschen darauf aus, was in der Zukunft sein wird. Das Adrenalin ist weg. Die Erwartung, jetzt in der letzten Minute noch die große Erleuchtung zu kriegen, vielleicht auch etwas abgeblättert. Und die Realität, unser Alltagsbewusstsein diffundiert wieder in unseren Geist rein. Und wenn wir das feststellen, denken wir, Mist, wieder nicht geklappt, falsch gelaufen, das Session, nichts passiert. Und das setzt aber eigentlich voraus oder liegt zugrunde als Modell, dass die eigentliche Arbeit im Zen auf Sessions stattfindet. Genauso wie die eigentliche Arbeit beim Sitzen stattfindet. Nicht in der Zeit dazwischen. Das hat gar nichts mit Zen zu tun. Also, man muss halt, sobald man durch die Tür der Zendo geht, fängt Zen an. Und wenn man das regelmäßig genug trainiert, dann wachsen die Meditationsmuskeln. Das kennt man ja vom Fitnessraum. Aber Zen funktioniert nicht so wie ein Fitnessraum. Es ist wichtig, diese Übungen zu machen. Und es ist wichtig, dieses sich ändern dieser Zustände immer wieder wahrzunehmen. Also es ist genauso wichtig, aus diesem Session-Zustand wieder rauszukommen und den normalen Alltagsgeist wieder rein diffundieren zu lassen und da wieder reinzukommen, wie in das Session einzutreten. Wenn man sich anguckt, wie es einem über die Jahre geht, boomt es ja gut geeignet dafür, weil es nur einmal jährlich stattfindet. Ein Rohatsu kann man auch nehmen, das ist irgendetwas, was jährlich ist. Kann man sich angucken, weil man herausfinden will, wie steht es eigentlich mit meiner Übung, befreit die mich wirklich oder nicht. Kann man sich anschauen, verändert sich etwas über das ganze Jahr mit der Zeit. Also nicht verändert sich etwas während des einen Sessions. Das ist immer so, das kann ich euch garantieren. Vorher ist eine große Anspannung und meistens, zumindest bei mir, ein ausgeprägter Widerwillen. Dann kommt eine Phase der Konzentration und des Kämpfens. Dann kommt eine Phase des Ausgleichs, dann kommt eine Phase des Öffnens. Und dann ganz am Ende, wenn das Session endlich vorbei ist, kommt ein Gefühl großer Leichtigkeit. Das wiederholt sich aber immer wieder. Wenn es nur darum ginge, wäre das ziemlich anstrengend dafür, diese 7 Tage auf sich zu nehmen. Was man in Wirklichkeit beobachten kann, ist, viel interessanter zu beobachten ist nicht, was ist zwischen Eingang und Ende des Sessions, sondern was ist über das Jahr passiert. Gibt es einen Unterschied zwischen meiner Vorfreude beim letzten Mal auf das Session und dieses Mal? Hat sich da irgendetwas geändert? Also ein Zeichen dafür, dass vielleicht wirklich eure Zen-Übung Früchte trägt, ist, wenn dieser Umgang mit dem Session selbst, zum Beispiel diese gigantische Vorfreude, wenn sich das etwas ändert, wenn sich das etwas anpasst. Also wenn ihr zum Beispiel von einem Zustand der Panikattacke und gefühlter Weltuntergang vorher übergehen könnt so, okay, das wird jetzt ziemlich anstrengend, aber ich kenne das ja schon und ich lasse mich davon nicht beeindrucken, bis zu einem idealerweise einem kleinen Pieksen, einem kleinen Widerwillen vielleicht noch, der euch aber überhaupt nichts ausmacht. Daran könntet ihr ein bisschen erkennen, dass eure Zen-Übung Früchte trägt und auch daran, wie ihr aus dem Session rauskommt. Wenn ihr aus dem Session rauskommt, das Session zu Ende ist und ihr tagelang dem Erleben beim Session hinterher jammert, ich war so klar, ich war so konzentriert und so weiter und so fort, dann bedeutet das eigentlich, dass ihr immer noch getrennt seid, dass ihr eigentlich nur eine andere Anhaftung entwickelt habt, dass eure Session-Übung und eure Alltagswahrnehmung nicht integriert ist. Das Schöne an der Lehre des Buddha ist, sie hat das eigene Reparaturwerkzeug und die eigenen Kontrollinstrumente an Bord. Also wir brauchen eigentlich niemand von draußen, der uns erzählt, ob unsere Übung richtig oder falsch ist. Wir haben alles an Bord, was wir benötigen. Das Einzige, was man benötigt, um den Erfolg einer buddhistischen Praxis zu beurteilen, ist die Frage, wie geht's mir? Leide ich oder leide ich nicht? Leide ich mehr oder leide ich weniger? Das sind eigentlich die einzigen Kriterien. Und genau das kann ich auch immer erleben. Ich kann erleben, wie stark mein Widerwille, mein Kämpfen zum Beispiel vor einem Session ist. Was nichts anderes ist als ein Anhaften an meinen normalen Nicht-Session-Alltag. Das ist das, was weh tut. Das hat mit dem Session eigentlich nichts zu tun, sondern es ist einfach nur ein Ausdruck dessen, wie stark meine Anhaftungen gerade sind. Wenn ich gerade in so etwas besonders tief drin hänge, dann tut es besonders weh, diesen Übergang zu machen. Wenn ich in meinem normalen Verhalten, in meinem normalen Erleben relativ gelassen bin, nicht irgendetwas besonders festhalten muss, dann ist es auch nicht besonders schwierig, in ein Session einzutreten. Was sagt uns das jetzt über unsere Wohnstätte? Eigentlich können wir uns ein bisschen an Meister Joshu orientieren. Das heißt nicht, dass wir die ganze Zeit wild durch die Gegend ziehen müssen, wie ein Nomade oder ein pilgernder Mönch, der den Absprung nicht schafft. Aber dass wir uns bewusst machen können, dass es so eine Wohnstätte außerhalb von uns, die der ideale Ort für die Übung ist und nicht hier ist, dass es das nicht gibt. Joshu, könnte man sagen, hat seine Wohnstätte immer dabei. Er hat seinen Tempel immer dabei, deswegen braucht er auch keinen äußeren Tempel. Der fühlt sich wohl da, wo er ist. Berühmter Motown-Hit aus den 60ern, Papa was a Rolling Stone. Wherever he laid his head was his home. Also, mein Vater war ein Rolling Stone, ein rollender Stein. Wo immer er seinen Kopf niederlegte, war sein Zuhause. Das ist eigentlich genau das Gleiche. Wenn das Session also dem Ende zugeht, dann sollten wir uns bewusst machen, dass wir hier natürlich die ganze Zeit möglichst gut üben sollten, aber dass wir eben auch üben sollten, das zu akzeptieren, was auch dazu gehört, nämlich dass das Session nicht dauerhaft ist, dass das Session wieder vorbei ist irgendwann. Und dass wir manche Dinge, die wir hier erlebt haben, nicht dauerhaft festhalten oder einfrieren können. Und dass wir das eben auch überhaupt nicht müssen. Wir brauchen das gar nicht. Dieser zwanghafte Gedanke, ich müsste dauernd ein Session durchführen, hilft nicht. Es führt überhaupt nicht dazu, dass ich irgendwie weiterkomme, sondern es führt eigentlich nur dazu, dass ich nie da bin, wo ich gerade wirklich bin. Und es gibt keinen anderen Ort der Übung als den, wo ich gerade bin. Alles andere ist eine Projektion, ein Wunsch, eine Hypothek auf die Vergangenheit. Also könnt ihr mit Joshua euch überlegen, wo die wahre Wohnstätte ist, wo ihr am besten praktizieren könnt. Wenn das Session für euch heute vorbei ist, dann ist die nächste Wohnstätte vielleicht im Zug. Wenn das Session morgen vorbei ist, dann morgen auf dem Weg nach Hause. Und die Möglichkeit zu üben gibt es überall. Und wenn ich sie nicht überall nutze, dann schmälere ich meine Übung sehr stark. Das ist natürlich schwieriger als die formale Übung hier. Deswegen hängen wir so daran, dass es hier so einfach ist. Aber das Wichtige ist, sich bewusst zu machen, das bedeutet eben auch ganz, ganz viele Orte, ganz, ganz viele Wohnstätten, wo ich immer mal wieder bin, aufzugeben, zu sagen, kann ich nichts mit anfangen. Wenn ich auf der Arbeit bin und sage, das ist nicht meine Wohnstätte, dann heißt das, ich schneide diesen Teil aus meinem Leben raus. Das bedeutet, ich lebe dann gar nicht, letztendlich. Dafür ist das Leben eigentlich zu schade, um diese Zeit so wegzuschmeißen. Deswegen, obwohl unsere Übung äußerlich ganz anders ist als Joshua's und wir nicht bis in die 80er durch die Gegend rennen ohne ein Dach über dem Kopf, würde ich euch empfehlen, euch bewusst zu machen, dass die Übung überall stattfinden kann, dass eure Wohnstätte überall sein kann, wo ihr wollt, wenn ihr euch dazu entschließt. Ja, viel Spaß in der Hauslosigkeit oder auf der Suche.